Hallo ihr Lieben, kurz in eigener Sache.
Jawohl, am 14. und 15. November halten wir hier unsere HiFi-Schmitz-Erlebnistage ab.
Anmelden dazu könnt ihr euch gerne auf unserer Homepage hifi-schmitz.de unter dem Reiter Veranstaltungen.
Genau. Euch erwarten jede Menge Industriepartner, neue frische Produkte und Workshops.
Und am Ende sogar Live-Musik. Also seid dabei, wir freuen uns auf euch.
Wir freuen uns und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast. Ein schönes Hallo in die Runde und herzlich willkommen, Biber Hermann, heute im Podcast.
Toll, herzlich willkommen, schön, dass du es hier hingeschafft hast, zu uns nach Koblenz.
Ich danke euch für die Einladung.
Ach, was haben wir uns gefreut die letzten Wochen auf diese Folge,
ja.
Diebig. Und da draußen, es ist Montagmorgen dieses Mal für uns und wir sitzen hier und wir starten, wie du eben so schön gesagt hast, Christian, ne?
Ja.
Wann hat die Woche so gut angefangen? Das ist wunderbar. Wir müssen das nochmal erzählen, wir haben dich ja kennengelernt beim Event von Katja Maria Werker, die bei uns war,
genau.
Zusammen mit Ian Melrose.
Genau.
Und da bist du als Gast erschienen, ne?
Richtig, ja. Ja, also Katja hatte mich eingeladen, hat gesagt, ich bin in der Nähe, ich lebe ja in Stromberg hier in Rheinland-Pfalz, ja für mich gerade um die Ecke.
Ja.
Ich hatte frei gehabt, mal ausnahmsweise das Wochenende.
War keine Musik.
Und dachte, und bin ja mit der Katja gut befreundet,
ja,
und dachte,
ja,
das gucke ich mir jetzt an. Und Hi-Fi Schmitz klingt interessant, kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört, bin neu hier in der Gegend, ich fahre jetzt nach Koblenz.
Ja.
Und das war ein großartiges Event, was ihr hier aufgezogen habt. War,
schön, vielen
war
Dank.
Wirklich toll.
Ja. Ich fand das so spannend. In der Pause kam ein Kunde zu mir und sagt, ey, da hinter mir, das ist der Biber Hermann ist da. Und sag ich, wer? Ich wusste das gar nicht.
Ja.
Und das war dann so spannend, weil wir abends noch ein bisschen Musik gemacht haben, genau.
Ja.
Und dann hast du mir deine CD in die Hand gedrückt,
mhm,
und so kam das und dann haben wir dich angesprochen.
Ja, ja.
Freut uns sehr. Wie?
Ja.
Fangen wir mal ganz vorne,
genau,
an bei deiner Person.
Ja. Ganz vorne, meine erste Frage ist, wie kommt man zu diesem Spitznamen?
Zu diesem Spitznamen kommst du, wenn du in Leichhausen am Rhein aufgewachsen bist,
ne? Ja.
Auf der anderen Rheinseite, also hier über die Brücke Richtung Lahnstein-Rüdesheim, dann kommt irgendwann Leichhausen am Rhein. Und es gab eine kleine Tradition in den 60er Jahren, jeder Junge hat einen Spitznamen gebraucht.
Okay.
Meine beiden älteren Geschwister, 8 und 9 Jahre älter, haben mir den Namen verpasst. Meine Schwester sagt, es hätte eine Familiensendung gegeben, unser kleiner Biber.
Okay.
Und mein Bruder sagt, ich hätte ihm die Tom und Biberherz Comics, die es gab, aus seinem Zimmer entwendet. Und das, also da kann ich mich dran erinnern. Und ab dem hatte ich diesen Namen gehabt und ein erster Auftritt mit 11 Jahren auf dem Schulfest in Rüdesheim am Rhein, Hildegardis-Schule.
Ja.
Muss man die Plakate selbst malen. Und ich dachte, wenn ich jetzt draufschreibe, Matthias Hermann, weiß niemand, wer gemeint
das
ist.
War die nächste
also habe ich Biber Hermann.
Sehr cool.
Draufgeschrieben mit 11 Jahren und seitdem habe ich eigentlich schon Auftritte, ne?
Ja.
Also auch als junger Typ schon gehabt und habe mich dann immer Biber Hermann genannt. Man stolpert so ein bisschen drüber, aber auf der anderen Seite merkt man sich es natürlich auch, ne?
Ja, klar. Ja. Wie kam das mit der Gitarre?
Also ich habe einen sehr musikalischen Großvater gehabt. Der Mann war 1896 geboren und war Bäcker von Beruf, hat aber 7 Instrumente gespielt. Und alle seine Töchter, hat 5 Töchter gehabt, haben alle mindestens ein Instrument gespielt. Also war eine musikalische Familie. Ich habe auch ein bisschen Klavier gespielt, hat mir meine Mutter beigebracht, als ich 6 war.
Mhm.
Aber ich wollte dann Gitarre spielen, ne? Weil alle, die, weiß ich, habe über meine
Lagerfeuer.
Mein großer Bruder, der hat ein bisschen gespielt, ne? Und da habe ich natürlich schon als Sechsjähriger diese Singles gehabt, ne? Rolling Stones, Jumping Jack Flash, Honky Tonk Woman, ne? Alles also alles auf Vinyl und so weiter.
Das geile
Zeug von
früher.
Ich habe das geliebt und natürlich die Bilder und die alle mit der Gitarre und so. Das wollte ich dann auch, ne? Wollte so aussehen wie die Typen da.
Also fast vorwärts, hat geklappt, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Also ich habe eine Ausbildung als Winzer gemacht.
Ach ja, das habe ich hier auch drin stehen. Ja, genau.
Genau. Und aber dann irgendwann habe ich mich entschieden, das mal beruflich zu probieren mit der Musik. Ne? War eigentlich immer mein Wunsch.
Wann hast du angefangen, eigene Lieder zu schreiben?
Mit 11 oder mit 12, das waren aber keine guten Nummern, das war relativ erfolglos.
Ja, gut, aber.
Naja, weißt du, aber dann, das kam dann eigentlich relativ spät in meinem Leben, ne? Also wie ich dann Profimusiker wurde. Und ich habe ja am Anfang nicht solche schnuckligen Konzerte gespielt, wie ich sie jetzt habe. Na, jetzt kommen die Leute, zahlen Eintritt, hören zu. Ich habe natürlich in Irish Pubs angefangen. Ne? Und da spielst du Abend für Abend den gleichen Kram. Und dann kam irgendwann so der Wunsch, nee, also du willst eigentlich nicht das ganze Leben lang covern, sondern willst auch eigene Sachen schreiben. Und dann habe ich so angefangen, ne? Mitte 30 oder so, die ersten Sachen zu schreiben. Ja. Also relativ spät im Leben eigentlich. Ja.
Ich habe gesehen, in deiner Biografie stand neben dem Winzertum auch, dass dich das so ein bisschen an den Blues herangeführt hat. Das fand ich eine ganz nette Anekdote.
Ja, also ich benutze das so ein bisschen. Weißt du, ich sehe das so, weißt du, wir sind in Deutschland und wir sind Weiße und die Bluesmusik ist eigentlich was Schwarzes. Ne? Und wie ich einen Teil der Blues-Szene in Deutschland erlebe, ist, die nehmen sich dann alle so wichtig und wollen dann selber auch so wie so alte Blueser da so herkommen. Ne? Und ich gucke da eher so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern auf den Blues. Für mich ist das eigentlich einfach nur eine emotionale Musik. Ja. Ne? Aber von der Kultur her, weißt du, ich bin deutsch und weiß. Und deswegen sage ich, die Berechtigung war für mich, den Blues zu spielen, weil ich im Rüdesheimer Assmannshäuser Höllenberg Unkraut gehackt habe. Ne? Das ist mit so einem Augenzwinkern. Ne? Ich liebe den Blues. Ich liebe den Blues, aber ich würde mich nicht als ein Blueser in dem Sinn bezeichnen, sondern ich, es ist ein Einfluss der Blues in meiner Musik and that's it. Ne? So.
Sehr schön. Und dann kam das wirklich durch den Einfluss, durch die Musik, das Hören.
Ja, klar, natürlich, ja. Wobei ich, wie gesagt, ich fange nochmal mit meinem Bruder an, Stones, Beatles, Creedence, Clearwater, Equals, all das. Wenn du die zurückverfolgst, kommst du irgendwann auf Chuck Berry und Bill Haley, Little Richard. Und wenn du die zurückverfolgst, kommst du auf Muddy Waters und diese ganzen City Blues. Und wenn du die wiederum zurückverfolgst, kommst du in diese akustische Gitarrenabteilung, so Robert Johnson, Blind Lemon Jefferson, die also in den 30er Jahren vom letzten Jahrhundert so gespielt haben. Ne? Und das waren alles gute Gitarristen und gute Songschreiber. Ne?
Krass.
Die haben wirklich klasse gespielt auch. Ne? Und so kam ich dann zum Blues, wenn du so willst. Ne?
Schön.
Ja.
Auf deiner Karriere bis jetzt hast du natürlich auch viele Künstler kennengelernt. Peter hat ja eben schon angesprochen, Katja Werker ist eine gute Freundin von dir. Ich habe gesehen, dass du mit Cap Mo verschiedene Projekte zusammen hast.
Nein, nicht mit Cap Mo persönlich, sondern wenn ich gebe auch Gitarrenworkshops für diesen bestimmten Gitarrenstil, den ich spiele, und da zitiere ich den Cap Mo. Manchmal so, also musikalisch, ne? Aber wir kennen uns jetzt nicht persönlich mit Cap Mo. Nee.
Aber dafür warst du so, kann man das so sagen, so ein Protégé von Werner Lämmerhirt?
Ja.
Hat er dich so ein bisschen an die Fittiche genommen?
Absolut, ja. Ich habe den Werner schon lange bewundert für sein Gitarrespielen und für diese Type, der war. Ne? Der hat also wirklich so dieses sehr filigrane akustische Gitarrenspiel, das Fingerpicking, Fingerstyle nach Deutschland gebracht und populär gemacht. Und es gab eine Veranstaltung im Rheingau, wo ich ursprünglich herkomme, vor 30 Jahren, das hieß Bieber's Corner. Da habe ich also Leute eingeladen. Und da kam der Werner Lämmerhirt, der war auch einer meiner Gäste. Und ich habe dann bei ihm im Vorprogramm gespielt, in meiner eigenen Show. Und ich habe drei Songs gespielt, dann kam der Hauptgast. Und der Werner, der sagte dann, also er kam rein und ich habe Soundcheck gemacht und er blieb schon so vor der Bühne stehen, ne, hat so geguckt und hat so gemacht und da dachte ich, oh, läuft, ja. Läuft, ist gut. Und dann habe ich sozusagen das Vorprogramm gemacht und später sagte der, du, lass uns mal in Verbindung bleiben. Ne? Und irgendwann, ein Jahr später, hat er mich dann zu seinem Festival eingeladen, also als einer der Acts, die da gespielt haben.
Stark, ne?
Und der Werner war ein sehr kollegialer Typ, der auch wirklich ein offenes Ohr dafür hatte, was so an Newcomer da war und was in der Szene so passiert. Und ich habe ja dann später bei ihm auch auf einem Album mitgespielt, was wir auch bei Stockfish aufgenommen haben. Und so, wir waren gut befreundet und haben dann öfter zusammen auch gespielt. Ja.
Daher kennst du auch Günter Pauler.
Daher kenne ich den Günter, ja.
Wir hatten das im Vorfeld kurz besprochen, für alle da draußen, genau. Weil wir waren ja bei Stockfish Records im Studio bei Günter Pauler schon mal bei einer Folge. Könnt ihr zurückgehen in der Timeline, dann seht ihr das. Genau, und spannend.
Ja.
Sympathischer Kerl. Der hat eigentlich viele, viele, viele Fingerpicker da gehabt.
Ne? Absolut, ja. Also ich habe Günter Pauler eigentlich zum ersten Mal kennengelernt über David Mannion. David Mannion ist auch ein Stockfisch-Künstler, ein super, super Singer-Songwriter. Ja. Und ich bin ein absoluter David Mannion-Fan. Und mit David war es eine ähnliche Geschichte wie mit dem Werner auch. Mhm. Der war eingeladen, zum Konzert zu spielen. Und hat dann meine Songs gehört, der David, und sagt, we gotta write a song together. Na, und dann haben wir was zusammengeschrieben und waren dann auf Tour. Und mit David war ich das erste Mal bei Stockfish. Ne? Und das zweite Mal mit dem Werner Lämmerhirt.
Kennst du auch Ian Melrose, der da dabei war bei Katja Werker? War der, also zur Erklärung, war der mit der Gitarrist bei Katja Werker, war Ian Melrose. Und der spielt auch alleine Soloprojekte?
Genau, richtig, ja. Und spielt auch mit seiner Frau zusammen, mit der Katja, mit der Kerstin Bloddick, die auch. Den Ian kenne ich, man kennt sich so in der Szene. Ja, na, wir sind ja alle so, wir bewegen uns ja künstlerisch in so einem ähnlichen Pool, und dann kennen wir uns einfach auch.
Nimmst du auch bei Günter Pauler noch auf oder deine Alben?
Nee, also ich selbst war bei Günter Pauler nicht unter Vertrag, sondern ich habe dann als Gastmusiker gespielt bei den Alben. Ich selber war bei Acoustic Music Records in Osnabrück, also Peter Finger. Aber das letzte Album, Last Exit Paradise, habe ich dann komplett selbst produziert. Vorher war ich beim Label von Acoustic Music Records.
Okay. Aber sie sind hochwertig aufgenommen, die Alben.
Ja, absolut.
Also wirklich. Auch die, das letzte ist gut aufgenommen. Also hast du selber aufgenommen?
Also ich hab das zu Hause im Keller aufgenommen. Was? Ja, mit ein paar guten Mikros. Meine Frau, die sehr technikaffin ist, die hat das alles aufgenommen und ausgesteuert und so weiter. Super. Und dann gingen aber die Rohaufnahmen zu einem Mann namens Martin Moro in Graz, ein Kollege. Und das ist einfach ein super Produzent und Mischer. Und der hat das dann alles auch gemischt.
Weil wollte ich gerade fragen, ist ja, warte mal, gerade habe ich mir doch hier aufgeschrieben, bei Toddy's Toad Migration ist ja schwierig, wahrscheinlich die Enten reinzukriegen im Keller.
Ja, absolut. Ja, klar, natürlich, ja. Toddy's Toad Migration.
Das ist ein Song vom letzten Album. Mhm. Mal kurz nebenbei, bevor wir es vergessen, wenn ihr da draußen Lust habt, die Sachen zu hören. Einige Alben sind bei den Musikdiensten zu finden, bei Kubus. Also zum Beispiel Grounded ist eins der Alben. Mhm. Und das aktuelle Album ist aber nicht dort zu finden. Das könnt ihr aber beim Biber selber bestellen oder bei uns auch haben. Wir werden dafür sorgen, dass wir es kurzfristig in der Auslage haben. Und dann könnt ihr es hier auch kaufen. Ja. Gibt es leider nicht als Vinyl, haben wir schon geklärt, aber es gibt es als sehr gute CD.
Wir bohren nochmal nach.
So, letzte Album, da schlagen wir die Brücke, das letzte Album ist ein zumindest mal unterstützt worden von Sonoro und Sonoro ist ein HiFi-Hersteller und wir haben Marcel Faller, den Inhaber, jetzt in 2-3 Wochen jetzt im Podcast und da werden wir nochmal darauf ansprechen, was denn mit dieser Vinylscheibe eigentlich ist.
Ja, vielleicht.
Die Klinge zieht sich zu, du merkst es, du kommst um Vinyl nicht drum herum.
Naja, also ich meine, wenn jemand die Produktion übernimmt, dann begrüße ich das sogar.
Das Ordnung,
also dann aber absolut, natürlich.
Quatschen, finde ich sehr cool.
Ja, die Originaldaten liegen ja alle noch bei mir. Also die würde ich dann in dem Fall zur Verfügung stellen, ist klar. Logisch. Ja, redet
wir
mal.
Wir gehen nach dem Podcast nochmal. Genau. Ja.
Gut.
Wir haben hier einen Punkt, der nennt sich kreativer Prozess und Inspiration. Das finde ich eigentlich ganz schön zusammengefasst, nämlich wie entstehen denn Songs bei dir? Also wie kommt es denn zustande, dass du irgendwann auf der Bühne oder wo auch immer sitzt und hast jetzt deinen eigenen Song, den du den Leuten gibst?
Also ist eine gute Frage. Ich glaube, kein Songwriter kann das wirklich hundertprozentig beantworten, sondern das ist was ganz spontan kommt. Wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen Toddy's Toad Migration, heißt ja Toddy's Krötenwanderung, also Song über Krötenwanderung. Wir hatten Corona, wir hatten nichts zu tun, also keine Live-Auftritte und ich musste neue Songs schreiben. Ne? Und bei uns in Stromberg läuft jedes Frühjahr die Krötenwanderung über den Buchenring. Ne? Da steht auch so ein Schild, Vorsicht, Krötenwanderung. Und ich laufe da nachts so lang mit meiner Frau und gucke auf das Schild und denke, ist doch mal eine gute Idee, ein Blues über Krötenwanderung zu schreiben. Ne? Dann habe ich mir überlegt, wie könnte das aussehen? Naja, die Kröten, die feiern dann am See, ne, ihre Party und so weiter.
Ich habe das mit der Ente verwechselt. Aber es klingt so rufend wie eine Ente, fand ich irgendwie auf dem
Ja, es ist ein Krötensong. Ne? Es geht über eine Krötenparty am Pool sozusagen. Ne? Und weißt du, sowas hatte ich mir nicht überlegt. Ich habe das Schild gesehen und gedacht, das machst du, schreibst jetzt einen Blues über Krötenwanderung. Ne? Also so kann das kommen.
Hast du dann die Melodie zu den Kröten direkt schon im Kopf oder ist das erst der Text, der da gekommen ist?
Nee, weißt du, das ist dann, du keine Ahnung, weißt du, wenn du so eine Idee hast, das fängt an zu arbeiten, wie so ein Traum im Kopf. Ne? Okay. Und auf einmal kommen so Bilder und du stellst dir das vor und dann, ja, dann überlegst du schon mal, wie könnte das gehen. Mhm. Ich dachte so, wenn das ein Song über eine Krötenparty ist, dann muss das ein bisschen so ein Mittempo-Ding haben, ne? Wo du so schaffeln könntest, wenn du dich dabei bewegst und so. Das ist das kommt so piece by piece. Ne? Okay, man könnte fast sagen, das ist wie zufällig, dass das auf einmal in deinem Gehirn auftaucht und dann nimmst du diesen Impuls und baust den weiter auf. Ne?
Das fand ich auch so cool, weil du, also kleiner Teaser vorweg, am Ende der Folge werden noch zwei Lieder live gespielt von dir. Und in Teddy's Top Migration ist natürlich so ein Ding, weil ich fand das auch so witzig, wie du es dann perkussionistisch in der Zwischenteil löst. Okay, und ich fand vor allen Dingen, wie die Harp gespielt ist, die klingt ja so ein bisschen nach dieser Kröte.
Absolut, ja. Die Harp, also bei diesem Song habe ich die Harp nicht selbst gespielt, normal spiele ich sie selbst, aber bei der Harp habe ich den Marc Breitfeld aus Kiel engagiert, weil das ist der beste Harpspieler, den es gibt. Und ich habe dem Marc gesagt, mach eine Kröte mit der Harp, weil ich wusste, der kann das. Ne? Und zwei Tage später hat er mir eine Aufnahme zugeschickt, es war zu geil. Ne? Also ich dachte, Wahnsinn, wie der das macht. Und ich so, mit der Harp. Ne?
Ja, super witzig.
Ja. Ich wusste das nicht, dass du das auch spielst. Mhm. Und habe ich dann hinterher gelesen und ich liebe das. Also Blues und Harmonika dazu, das ist einfach.
Ja.
Das ist so bodenständig, cool. Generell in den Alben auch wird viel, viel bodenständig gearbeitet, das finde ich irgendwie spannend. Also es ist ja viel Handwerk dabei. Also oft machst du einen Overdub mit der zweiten Gitarre dazu, dann hast du einen oft mehrstimmigen Gesang hinten dran, auch mal weiblich dabei. Dann die Mundharmonika, dann eine Stompbox ist ja dabei oft.
Genau.
Wir haben es vorhin im Vorfeld schon kurz besprochen, dass auch im neuen Album, also im aktuellen, ist dann auch ein Bass hinten dran.
Ja, genau.
Und, aber es ist schon so ein rauer Sound. Also es
Ja, weißt du, weil wenn ich live spiele, spiele ich ja eigentlich solo. Ne? Ist ja keine Band dabei. Das heißt, ich muss mit meiner Gitarrentechnik, mit der Stompbox, Stimme, Mundharmonika, das muss alles voll klingen, ne? Irgendwie. Und wie ich, also das Album Grounded, der Vorgänger von Last Exit Paradise, komplett solo aufgenommen. Also einfach hier vor einem Mikrofon und los geht's. Ne? Alles so First Takes. Bei Last Exit war es ein bisschen anders, weil ich dann noch zusätzlich Musiker dazugenommen habe. Ja. Ne? Weil das alles sehr lange Songs waren, also mehrere Minuten lang dachte ich, da muss dann noch ein bisschen was dazu. Ne? Aber die Rohversion ist wirklich, ich sitze im Studio mit der Gitarre, mit der Stompbox, mit der Stimme und mache das alles gleichzeitig. Ne? Okay. Und dann sage ich, okay, Martin, spiel nochmal einen Bass drauf oder sag Anja, hier könntest du nochmal eine zweite Stimme. Aber da kommt wahrscheinlich dein Eindruck von dem Rohen her und von dem Geerdeten. Die Grundversion ist komplett solo eingespielt. Ne? Cool. Also wirklich, wo ich dann wie auf einer Bühne alles in einem Guss kommt diese Vorlage, ne? Wo dann Leute nochmal drauf spielen.
Ja. Das reproduzierbar ist.
Ja, da merkt man den Straßenmusiker, denjenigen, der ununterbrochen auf Tournee ist und live spielt.
Richtig.
Du hast ja eine unglaubliche Schlagzahl auch an dem, was du vor allem vor einigen Jahren dann auf die Bühne gelegt hast, beziehungsweise an Konzertgigs etc. hattest. Mhm. Das war ja quasi nicht mehr zu zählen.
Mhm.
Wie übersteht man das?
Indem du also einmal Spaß hast an der Sache, dich freust, dass das so gut läuft.
Ja.
Ich meine, weißt du, das ist ja so eine Selbstverwirklichungsnummer als Künstler. Ne? Ich habe ja erst, war schon 30 Jahre alt, wo ich gesagt habe, das mache ich jetzt. Ne? Und auf einmal wird da so und du wirst gebucht und kriegst einen Fankreis und so weiter. Das ist ja auch toll. Also du kriegst ja auch eine Menge zurück vom Publikum, wenn du spielst. Und das gibt dir wieder Energie. Das ist schon anstrengend, ne? Wir fahren hunderte von Kilometern am Tag und dann spielen wir den Auftritt und so weiter, am nächsten Tag wieder dasselbe. Aber, weißt du, es ist aber auch ein Roadmovie. Das macht Spaß. Das erinnert mich an Schuleschwänzen wie früher. Ne? Du gehst einfach nicht in einen normalen Beruf rein, sondern irgendwie, du fährst einfach irgendwo hin mit deinen Kumpels, jetzt in dem Fall, wenn ich unterwegs bin, meistens allein. Aber bis dauernd passiert irgendwie was Neues, ne? Lernst neue Leute kennen. Und so war das früher bei Schuleschwänzen. Ne? Irgendwie gehst einfach nicht ins normale Leben, sondern...
Also grundsympathisch, ich hoffe, meine Tochter hört nicht zu.
Ja.
Ja. Reist du mit deiner Frau oder?
Manchmal fährt die Anja mit. Die Anja selbst ist auch Liedermacherin, macht Sachen auf Deutsch. Ist nicht ihr Hauptberuf, aber sie kennt das ganze Business und so weiter. Ne? Und manchmal fährt sie auch mit. Und dann spielen wir auch ein paar Songs zu zweit. So Sachen wie Northern Light, wo sie auch schon Klavier gespielt hat. Und so, das machen wir dann auf der Bühne auch mal zu zweit.
Wo du Deutsch sagst, passt natürlich schön. Last Exit Paradise ist ja jetzt quasi das. Ist das das erste? Also das erste Album, was ich jetzt gefunden habe, wo auch ein deutscher Titel drauf ist, und zwar der letzte.
Ja.
Auch den, ich muss den Namen nochmal nachgucken, oder sagst du mir gerade nur, Leuchten?
Wie ein Leuchten in der Ewigkeit.
Ne? Genau, genau. Ja. Fand einen sehr schönen Text und dann habe ich mich natürlich gefragt, weil ich auch bei Katja das im Podcast so gesagt habe, dass mir ihre deutschen Texte eigentlich noch besser gefallen. Mhm. Ich habe mich gefragt, wieso machst du so wenig deutsche Texte?
Mhm. Also es ist in der Tat das einzig deutsche Lied, was ich hatte. Ich habe keine Ahnung, es kam auf Deutsch auf einmal durchs Fenster geweht und dann habe ich es in Deutsch geschrieben. Ja, es ist eine gute Frage. Also ich glaube, weißt du, wie ich angefangen habe, Gitarre zu lernen, das war 1973. Ne? Und wir haben, da gab es keine sexy deutsche Musik. Mm, ja. Es gab zwar Liedermacher und so weiter, die waren politisch und sozial engagiert, aber wir waren ja Jugendliche, wir wollten rocken und tanzen. Mm. Am anderen halt die Stones und das war alles Bad Company und so weiter, Lou Reed, was wir so gehört haben. Und diese Sachen habe ich ja gespielt auf der Gitarre und habe dann auch gleich in Englisch gesungen. Mhm. Und ich wollte auch die Texte verstehen von den Stones, von den Beatles. Ich habe meine Englischlehrerin genervt. Was heißt dies und heißt das? Das heißt, bei mir war es dann einfach so, dass sobald ich die Gitarre in die Hand nehme, ich anfange auf Englisch zu denken. Okay. Das ist einfach so, ist einfach eine Konditionierung sozusagen. Mhm. Ne? Und insofern hatte ich mich nie um deutsche Texte gekümmert. Weißt du, und jetzt ist es schon so, dass meine Fanbase einfach mich als englisch singender Mensch kennt. Manchmal singe ich das deutsche Lied, auch wenn, aber ich habe das ja auf Klavier gespielt.
Und hast du das gespielt?
Ich habe das gespielt. Gefragt, okay. Ja, genau. Ich spiele nicht gut Klavier, aber so ein bisschen Singer-Songwriter-Klavier, das kann ich schon. Ja. Und das mache ich dann schon mal auf der Bühne. Ne? Und du merkst schon, manche von meinen Fans, die nehmen das. Für manche ist das befremdlich. Das ist wie wenn ein neuer Mensch auf die Bühne kommt. Ne? Einmal singst du in Deutsch und so weiter. Und aber ich muss sagen, wenn ich jetzt heute noch mal anfangen würde, jetzt zu dieser Zeit und jetzt als Künstler anfangen würde, würde ich es auf Deutsch machen. Mhm. Ich würde einfach mich bemühen, gute deutsche Texte
das
zu schreiben.
Das Standing der Deutschen, siehst du ja bei New Pop oder sonst irgendwas, ist ja ein ganz anderes als das, was wir noch vor 20 Jahren
hatten. Absolut, total. Ja. Es gibt großartige deutsche Bands mit großartigen Texten. Ja. Und das war aber 73 zum Beispiel nicht so. Irgendwann kam dann Udo Lindenberg, der hat das gut gemacht und so. Ja. Aber heute stehen wir da wo völlig anders in der deutschen Szene. Ne?
Ja, es
gibt
nicht
tolle Sachen.
Ja. Also es hat viel mehr Coolness-Faktor quasi heute als das früher. Also,
das total.
Ja. Null. Das war
antiquiert. Ja, und
ich habe davon gehört.
Ja, weißt du, und 73, weißt du, der Krieg war noch nicht so lange vorbei. Ja. Ne? Und die deutsche Sprache und überhaupt die deutsche Identität. Ja. Wir wollten cool sein wie die Amis und wie die Engländer und so weiter, ne? als junge Typen. So kam das.
Wir haben immer einen Punkt hier drauf, den wir jedem Künstler fragen müssen.
Okay.
Wenn man jetzt als Vollblutmusiker Musik macht, wie wichtig ist einem da der Klang? Also die Reproduktion der aufgenommenen Musik über entsprechendes Equipment.
Also sehr wichtig. Sehr wichtig. Na, also das fängt ja an mit der Gitarre, die du spielst und dem Tonabnehmersystem, was du drin hast. Und Und wie der Mann am Sound fungiert. Ja. Ich versuche da möglichst unabhängig zu sein. Das heißt, ich habe einen eigenen Amp dabei, wo schon mal ein Equalizer drin ist. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber eine sehr bekannte Firma. Und dann kann ich das schon mal so vormischen. Ne? Ich habe Tonabnehmersysteme, auf die ich total stehe. Ich habe zum Beispiel gestern, diese Tonabnehmersysteme gibt's nicht mehr. Seit 20 Jahren, die ich haben will. Ne? Also du kriegst die nicht mehr und ich durchforsche das Netz. Und ich habe gestern Abend einen Auftritt gehabt in Lich und in der Pause habe ich kurz das Handy gecheckt und habe eine Anzeige gekriegt, so ein Alert. Ja, das ist eine Gitarre mit diesem Tonabnehmersystem zu kaufen. Ne? Ich habe sofort meine Frau angerufen in der Pause, habe gesagt, ich komme jetzt nicht auf mein Bankkonto, kauf diese Gitarre. Geil. Und habe gestern in der Pause eine für 3,5 gekauft, irgendwie, weil die das Tonabnehmersystem hat, was ich haben will. Das ist ein B-Band-System.
Okay.
B-Band aus Finnland waren das und ich finde, das ist das beste Tonabnehmersystem überhaupt, ja.
Ja. Wo sitzt das? Hinten im Steg oder wo sitzt das?
Ja, du hast einen Untersteg-Tonabnehmer einmal, also wie ein Piezo, aber es ist kein Piezo, sondern es ist ein ganz dünner Film.
Okay.
Na, und der nimmt das Schwingungsverhalten von der Gitarre ganz anders auf wie diese dicken Piezos, weil einfach zwischen Steg und Holz von der Gitarre nur ein ganz dünner Streifen
liegt. So eine Folie wahrscheinlich.
So eine Folie.
Ja, genau.
Okay.
Wie ein Mikrofon im Prinzip. Also
genau.
Schwingen nur eben mechanisch jetzt direkt über die
Es ist eine Folie und von unten kommt nochmal ein Unterdeckentonabnehmer. Das ist auch eine Folie, die geklebt ist. Und ich finde, also ich spiele ja einen relativ perkussiven Stil und ich haue schon auch mal rein. Ja. Und dieser Tonabnehmer gibt dieses Schwingungsverhalten von der Decke und so weiter einfach am besten wieder. Ne?
Okay, cool. Aber das ist dann du mixt das, ist ein Mikrofon quasi.
Sind zwei Tonabnehmersignale. Genau, du. Okay. Und idealerweise in der Gitarre, die ich jetzt gestern spontan gekauft habe, hast du dann halt oben noch einen kleinen EQ in der Gitarre eingebaut. Du kannst einmal das Signal zwischen diesen beiden Tonabnehmerquellen mischen, wie du es haben willst. Ja. Und dann hast du nochmal einen Equalizer, ne? Also das ist Treble, Bass, Mitten, Notch-Filter, alles mögliche parametrische Mitten. Ist ein Traum für mich, so einen Equalizer an der Gitarre zu haben. Ja. Ne? Da kriegst du schon sehr amtlichen
Schnitt. So nachher drüber quatschen, weil meiner an der Tagamin ist jetzt nach 15 Jahren oder so CT4 PX.
Ich denke, für 6.000 Euro könntest du die Möglichkeit.
Genau. Wolltest du die Gitarre nicht haben? Du wolltest nur den Pickup.
Ne? Ich wollte einen Pickup, mittlerweile. Du kriegst den Pickup nicht mehr. Du musst eine Gitarre kaufen, die den Pickup drin hat. Und auch den kriegst du kaum. Ne? Also ein B-Band A6, um genau zu sein, kriegst du nirgendwo mehr.
Okay.
Kriegst du nicht mal. Also ist unmöglich.
Also, wenn da draußen jemand einen hat, dann sag Bescheid.
Ja.
Wir haben hier einen Abnehmer.
Ja,
genau. Und der wird dann auch benutzt. Das ist ja auch
absolut,
schön.
Genau. Ja.
Jetzt war das Equipment, was du für deinen Auftritt benutzt, ne? Irgendwo auf der Bühne. Wie sieht es denn zu Hause aus? Setzt du dich hin und hörst Musik oder ist das...
Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Weißt du, wenn du 80 Auftritte hast im Jahr oder so, dann bist du tatsächlich froh, wenn es mal ein bisschen ruhig wird. Und das heißt, ich höre eigentlich kaum Musik. Also manchmal suche ich mir gerade Singer-Songwriter mal raus, irgendwie so John Morland oder irgend sowas. Ne?
Und
das höre ich dann schon auch mal bewusst. Aber ich höre eigentlich nicht viel Musik. Ne?
Ja.
Das glaubt man nicht von einem Musiker, sondern das...
Das ist aber, würde ich sagen, 1:1 das, was wir jedes Mal hören, wenn wir einen Musiker hier sitzen haben.
Ach ja. Katja Werk hat das ja ähnlich gesagt.
Wer hat das gesagt?
Die Katja hat ja auch zumindest so gesagt, dass sie auf Hofe den Klang quasi, also bei der Aufnahme aber selber beim Hören nicht so wertig. Finde ich immer verrückt, ne? Aber das ist vielleicht auch, ich meine, früher hast du ja dann viel Musik gehört, hat dich ja geprägt.
Natürlich.
Ne? Und dann irgendwie macht man es dann halt die ganze Zeit.
Ja. Auf jeden Fall, ja, klar.
Kriegst man so daraus vielleicht.
Ne? Ja, und wenn, dann spiele ich halt auch selbst zu Hause, ne? Ich übe ein bisschen und dann kommen auch wieder Ideen und dann nehme ich immer kurz was auf, auf dem Handy, um die Idee nicht zu verlieren und so. Also ich spiele dann selbst, aber dann auch unverstärkt. Zu Hause ist dann nur der rein akustische Klang von der Gitarre.
Schön. So wie wir das gleich abnehmen werden. Wie viele Alben hast du denn eigentlich bisher gemacht? Ich weiß gar nicht.
Ich muss überlegen. Es sind noch nicht mal so viele. Ich habe Temporarily Blue, die ist vergriffen. Danach hat eine Zeit lang gedauert. Dann habe ich mit dem International Cajun Trio, mit dem ich ab und zu spiele. Das ist ein Franzose mit dem Akkordeon, der Yannick Monod. und der Held On Carlos New Orleans. Wir haben so ein Trio, wo wir auch Cajun-Musik machen. Das ist für uns alle drei nur so ein Side-Projekt. Ja. Das heißt, wir spielen nicht auf. Aber wir haben eine CD gemacht, das war dann das Album Nummer 2. Dann kam Rainbow Walker. Dann kam Love and Good Reasons, sind wir bei Album Nummer 4. Dann kam Grounded 5. Zwischendrin habe ich noch ein Album aufgenommen mit dem großartigen Fritz Rau, der der wichtigste Konzertveranstalter war hier in Deutschland für 50 Jahre. Die Älteren, die kennen den noch.
Jetzt. Das ist ein spannendes Album, weil das so eine Mischung aus Vortrag und Musikwiedergabe ist. Ne? Also.
Fritz Rau war ja derjenige, der den Blues in Europa eigentlich bekannt gemacht hat. Ne? Der hat 1962 das erste sogenannte legendäre American Folk Blues Festival gemacht und damals haben die unbekannte schwarze Musiker hier rüber geholt auf Tour. Ne? Das gab es 25 Jahre. Der hatte dann die Rolling Stones hat er gehabt 1970, ne, bis weiß nicht, was die letzte Tour war. Ich glaube 1992 war die letzte Tour mit den Stones, die er gemacht hat. Also er hatte 30 Jahre lang die Stones gehabt. Der hatte Jimi Hendrix unter Vertrag. Okay. Jimi Hendrix war bei ihm in Bad Homburg in der Wohnung, ne, irgendwie. Und lauter so Janis Joplin. Durch Janis Joplin wurde die sogenannte Catering List erfunden, weil es gibt eine Geschichte. Janis Joplin war in Frankfurt in der Festhalle und wollte unbedingt einen Tequila haben. Sonst würde sie nicht spielen und sie hatten keinen Tequila. Na, irgendwie. Und dann Fritz konnte sie noch überreden. Und dann hat er gesagt, das darf nie mehr passieren. Bei jedem Künstler fragen wir jetzt vorher ab, was die haben wollen hinter der Bühne, damit sowas nicht mehr passiert. Fritz Rau hat die Catering-Liste erfunden.
Ist das witzig?
Also mit dem Typ und er redet einfach über seine Freundschaft zu den alten Blues-Leuten, wirklich die erste Generation von Blues-Leuten, die es gab überhaupt. Und dann seine Freundschaft zu Rolling Stones. Er hatte tolle Geschichten.
Ja gut, also irgendwie. Wenn man da keine Geschichten zu erzählen hat, ne, dann...
Ja, absolut. Und wir haben ein Doppelalbum gemacht bei Bellaphone Records, heißt ein Plädoyer für den Blues. Und ich spiele immer wieder einen Song und der Fritz erzählt. Mhm. Das habe ich vergessen zu zählen. 6. Also das war das Album und dann als nächstes kam dann Last Exit Paradise.
Also 7.
7 Alben, ja.
Dieses Plädoyer für den Blues ist auch auf den Musikdiensten drauf, also wenn ihr das hören wollt. Wie gibt es eigentlich eine Geschichte dazu? Warum macht man keine Musikdienste? Also ist es so, dass das monetär einfach Quatsch ist als Künstler oder ist es also
absolut
macht wenig Sinn, ne?
Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Also deswegen habe ich mich bei Last Exit Paradise dazu entschieden, das komplett im Alleingang zu machen oder so. Ne? Also es ist schon, es hat was mit der Szene zu tun. Ne? Weißt du, wenn ich live spiele, kommt ein Publikum, die maximal mal 10 Jahre jünger sind, aber auch schon mal 10, 15 Jahre älter wie ich und so. Und das sind alles noch Leute, die die Musik kaufen. Also die bereit sind, auch für eine CD Geld hinzulegen. Ne? Also das ist alles die Generation Lagerfeuer zum einen, ne? Die so mit so akustischer Musik viel anfangen können. Und das ist die Generation, wir haben als Jugendliche LPs gekauft. Ne? Mhm. Du bist einfach dahin, hast deine 20 Mark hingelegt, was ein wahnsinnig hoher Preis war für uns als Jugendliche. Ja. Aber du hast einfach so eine Wertschätzung reingelegt. Du wolltest dieses Album haben ne? Und hast es gekauft. Und für die, das ist eigentlich mein Publikum. Ne? Und die kaufen immer noch eine CD. Die gehen nicht zu Amazon und bestellen das. Die kommen zu mir ins Konzert, wollen auch noch eine Signatur haben und fragen noch was. Und dann, das ist auch einfach dieser persönliche Touch, den es da gibt. Ne?
Ja, gut. Ja. Das macht natürlich viel aus. Ja. Mhm. Gibt es neue Projekte, an denen du gerade arbeitest?
Ich schreibe immer wieder neue Songs und wahrscheinlich gibt's irgendwann eine neue CD. Ich mache mir da keinen Druck mehr, weil muss sagen, auch CDs verkaufen sich natürlich schon immer schlechter. Ne? Ja. Also das hat dann natürlich auch mit Spotify und so weiter zu tun. Insofern ist so dieser Drang oder die Notwendigkeit, jetzt CDs zu produzieren, nicht mehr so groß. Aber die Hälfte von der CD hätte schon geschrieben und ich werd mich jetzt im Dezember hinhocken. Ich habe einen Monat freigenommen, werde ein paar Songs schreiben und mal gucken, was dabei rauskommt. Blues,
ne? Ja, absolut.
Also wenn du das Album fertig hast, bist du wieder herzlich eingeladen.
Ja,
gerne.
Dann
können wir es hier nochmal bequatschen.
Gerne.
Und ich würde sagen, mit den Worten kommen wir schon zu meinem Highlight heute, weil dann bauen wir hier gleich ein bisschen um. Und dann kannst du deine Lieder spielen. Aber natürlich lassen wir dich nicht raus, wie bisher keinen Gast. Ja. ohne einen eigenen Titel genannt zu haben, der dir gefällt einfach beim Hören oder der dich geprägt hat oder wie auch immer.
Okay, also ich bin riesiger John Morland-Fan und ich wünsche mir von ihm You Don't Care Enough For Me To Cry.
Okay, okay. Kommt in die
John Playlist. Morland, amerikanischer Songwriter, mein Songwriter-Gott im Moment. Ja? Ich verehre den Typ. Oh, wunderbar. Der ist 30 oder 40 Jahre jünger wie ich, weiß ich nicht genau. Er ist großartig.
Ja? Ja. Oh, bin ich gespannt.
Ja. Wie ist denn dein
Lied? Fang du mal an.
Okay. Also ich wünsche mir, weil wir jetzt ja auch schon so viel drüber gesprochen haben, Toddy's Toad Migration.
Okay, gut.
Weil das passt dann und dann wisst ihr ja da draußen alle, wovon wir gesprochen haben.
Mhm. Ja. Ich hatte zwei Songs. Der erste war Morning Blues. Lustigerweise war der auch auf deinem favorisierten Bereich. Ja. Ich hatte dann aber noch ein bisschen weiter gehört. Und da habe ich einen Song, da musste ich erst nochmal zurückspulen. Mhm. Weil das lief so ein bisschen im Hintergrund. Ich freue mich, was am Vorbereiten. Mhm. Und der heißt Sweet Nun.
Okay, gut, cool.
Bisschen explizite Lyrik dabei.
Ja, absolut. Sweet Nun. Also da habt ihr beide eher diese Comedy-Schiene von mir gewählt, die in den Songs auch vertreten ist. Habt ihr eine Alternative noch zu Good Morning Blues? Ich habe den lange nicht mehr gespielt, aber ich könnte
mir so nicht so improvisieren. Den brauchst du nicht.
Meiner Meinung nach wirklich Sweet Nun. Du bist Sweet Nun. Okay, ja. Gut, alles ja. klar.
Und, ja. Genau, und den Toad.
Ja, wunderbar. Genau,
die falsche Ente.
Ja, genau. Cool, ja, super, ey, dann habt ihr euch Comedy-Titel von mir gewählt.
Das ist jetzt aber ein Zufall.
Ja, das ist ein Zufall.
Du kannst auf den Deutschen umsteigen, wenn du
alles gut hast. Alles gut,
alles gut.
Alles okay. Wunderbar.
Wir nehmen dann beim nächsten Mal nehmen wir traurige Blues-Lieder, versprochen.
Ja.
Und mit diesen Worten danken wir dir herzlich.
Dass Vielen
du
Dank.
Ja, ich danke schön, euch für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht mit euch.
Sehr schön.
Und euch da draußen viel Spaß bei Musik hören. Und wir sehen uns nächste Woche.
Jawohl, tschüss.
Ciao, ciao.
Okay, ladies and gentlemen, gonna introduce my band to you. All the way from Detroit, on the drums, Daryl Denko. And on the bass, all the way from Baltimore, Mr. Bill Burns. Bill, are you ready? On the rhythm guitar, all the way from Richmond, Ricky Richardson. The lead guitar, all the way from Liverpool, Mr. Larry Way. Bill, Ricky, Larry. Bill, Ricky. And on the harp, all the way from Honduras, Mr. Hutch Hutchinson. Gonna play a song for you. It's called Leaving Nothing But the Blues. Goes something like this. I'm bugging out of town. My head is spinning round. It all back and forth till the break of dawn. Couldn't find no way, no help, no trick, no treat. If we break up now, baby, we're leaving nothing but a dead end street. Ain't no use. Baby, we got no news. If we break up now, baby, we're leaving nothing but the blues. We're like fire and water, like a desert in the rain. No matter how we toss and turn, our love wasn't meant to stay. No, I don't think that it's a shame. take a look around. Sometimes the only direction is the one going down. Ain't no use, baby, that's the truth. If we break up now, baby, we're leaving nothing but the blues. It's so hard. The pain will stay a while. Good times, bad times, our times were worth a try. No using fussing and fighting. We both will be fine. If you go your way, I go mine. Ain't no use, baby, we're no fools. If we break up now, baby, we're leaving nothing but the blues. If we break up now, baby, we're leaving nothing but the blues. Still the leader of the gang. When he croaks in the night, man, he's got the hardest twang. His eyes can stare way behind his neck. He's got a big tattoo on his back. Everybody out on the road calls him Toddy the Toad. When Toddy calls his folks, they all swarming to join the track. Here comes Bullfrog Mary swaying arm in arm with Hublin Jack. Foxy Sue and Pumpkin Jake, the whole party's strolling down to the lake. They're so amphibious, so splendidious, and they're gonna have a ball tonight. There's a croaking all over town, little parade jumping up and down. You know when you hear that sound, summertime will soon be around. Straight from their hibernation all across the nation, make way for Toddy's toad migration. Little by little, they're all swarming in down by the pool. The King of Frogs start to boogie and the party kicks off real soon. Everybody's happy, yapping and dancing, making love or do some sweet romancing. And a big fat lollipop moon shines on down the lagoon. Joe is a white mouth frog, Linda thinks he's a real swagger. But he's a hell of a dancer, he's a crooner, and he moves like Jagger. Look over there, old Mr. Taylor. Puss his cheeks up like a trumpet player. They're so capricious, cacophonious, and they're gonna have a ball tonight. There's a croaking all over town, little parade jumping up and down. You know when you hear that sound, summertime will soon be around. Straight from their hibernation, all across the nation, make way for Toadie's toad migration. They do the wiggle jiggle out on the street. They do the bump right down at your feet. They do the hop, hop, hop. You better stop, stop, stop. Oh, stop and make way for Toadie's toad migration. All the pretty chapo babies will be wagging their tails. You better run for your lives, all you caterpillars, slugs and snails. Toads are having fun with the procreation. They can't await the next generation. They're so glorious, so victorious, and they gonna have a ball tonight. There's a croaking all over town, little parade jumping up and down. You know when you hear that sound, summertime will soon be around. Straight from their hibernation, all across the nation, make way for Toadie's toad migration. Toadie's toad migration. Make way for Toadie's toad migration tonight. Ready? She's 6 feet tall and the finest girl you ever seen. When she wiggles through the hallway of that grand old abbey, her smile will get you down on your knees. But she seems so hard to please, dressed all in black. She looks so good to me. When I first saw her coming, thought I'd better run. Tell me what you gonna do when the girl you fall in love with is a nun. Well, she talks about meditating, but I'd rather feel like dating. Oh, come on, Madonna, I wanna have some fun with you. Come on, sweet nun. Gimme, gimme some of your loving. Come on, and Jesus will smile down on you when you smile down on me. Some of your sweet loving, please.
I went to church just the other day. We're always sitting side by side, and I was dreaming all the way. I could almost hear her breathe as she was trading lines with Jesus. Then I think I heard her whisper in my ear, come on, sweet nun, gimme some of your loving. Come on, and Jesus will smile down on you when you smile down on me. Some of your sweet loving, please. She got what it takes, boy, it ain't no lie. We made love like Adam and Eve later that night. We were right in paradise. Now there ain't no more disguise. Oh, help me, Lord, I think I heard them wedding bells chime. Come on, sweet nun, gimme some of your loving. Come on, and Jesus will smile down on you when you smile down on me. Some of your sweet loving, holy loving, sacred loving for me.
Thank you.